Heute bei uns im Studio ein Mann, der handwerkliche und sportliche Leidenschaft vereint. Herzlich willkommen im Baselcast, der Geschäftsführer von der Schreinerei Bohr AG und Vizepräsident und Sportchef von unabhängigen Fußballfrauenverein Basel, FFV, der Dominik Schmidt.
Guten Morgen.
Dominik, brechen wir zuerst mal eine Lanze fürs Handwerk. Du hast eine Schreinerei.
Das ist richtig.
Erzähl mal etwas über dein Geschäft, ja?
Ich habe eine Schreinerei in Basel, typische Quartierschreinerei in Kleinhünigen, Wiesenstrasse 10, vorne ein Wohnhaus, hinten das Gewerbe. Und wenn man so durchläuft, sieht man eigentlich gar nicht, was hinten dran eine grosse Schreinerei ist. Alle staunen, wenn sie reinkommen. Und das ist eigentlich das, was Klassische ist. Von den 60er Jahren an, vorne ein Wohnhaus gebaut, hinten hat man geschafft und da leben wir.
Ist denn das euer Familienbetrieb, dass ihr dort gewohnt haben und hinter dran? Oder wie kommt man an so eine Location?
Also die Liegenschaft gehört dem Eigentümer noch, darum heisst es Ed Bohrer AG, der Familie Bohrer gehört die Liegenschaft. Ich habe die Schreinerei übernommen im Jahr 2000, wenn der Edi Bohrer, der ehemalige Besitzer, kein Nachkommen hatte, hat er mir die eigentlich abgegeben.
Und hast du ihm das ganze Geschäft abgekauft mit der Marke oder hast du auf das Gebäude übernommen und dein eigenes Geschäft lanciert?
Ich habe eigentlich noch die Marke übernommen. Wir haben in der Schreinerei früher noch eine Messebauabteilung gehabt. Wir sind zweigleisig gefahren und Bohr AG, beziehungsweise das hat jetzt Bohr und Co. geheissen, hat sich spezialisiert auf Messebau. Ich habe dann eigentlich in den letzten Jahren die Schreinerei geführt und im Jahr 2004 habe ich mich von meinem Partner Selma getrennt. Er hat den Messebau übernommen, ich habe die Schreinerei übernommen, jeden ist gewachsen und deshalb haben wir uns eigentlich getrennt.
Wie viele Mitarbeiter sind ihr heute und was bietet ihr an?
Also wir sind im Moment 17 Mitarbeiter, wir bieten an die klassische Schreinerarbeit, spezialisiert auf Umbauten und Renovationen, Vollbauliegenschaften. Wir haben einen grossen Kundenservice, der eigentlich unterwegs ist, wenn eine Tür klemmt, ein Fenster klemmt, eine Küchentür muss ersetzt werden. Das ist das, was wir gerne machen.
Wie hat sich das Schreinereihandwerk in den letzten paar Jahrzehnten entwickelt?
Die Entwicklung geht in eine ganz andere Richtung, wie das, was ich einmal gelernt habe in den Mitte 80er Jahren. Heute geht es in Richtung Industrialisierung. Es gibt zwei Teile, das Handwerkliche, das ich vorher angedenkt habe oder angesprochen habe, mit den Renovationen und Restaurationen und Reparaturen. Und dann kommt der andere Teil, der industrielle Teil. Das sind Sachen, die man einkaufen kann, wie Küchen, Schränke, Fertigtüren etc. Und da braucht es nicht mehr die klassische Schreinerausbildung, da muss man gute Monteure haben.
Aber jetzt weißt du, von außen gesehen gibt es ja Branchen, die sich wahnsinnig verändert haben. Ich weiss noch, als ich in der Schule war, haben wir eine Druckerei in der Nähe und die haben immer ihre Ausschusswaren oder da und da. Und damals, selbst wenn du einen Geburtstag oder eine Hochzeitseinladung hast, hast du verschiedene Bist zur Druckerei und dann auf einmal hat jeder daheim einen Drucker gehabt und dann hast du das alles nicht mehr gebraucht. Jetzt der Schreiner. Ich habe so das Gefühl, als Aussenstehende, wenn ich das ganze Handwerk anschaue, ist der Schreiner eigentlich sehr gut positioniert. Die haben eine starke Marke, die haben ein gutes Branding, die haben einen guten Auftritt. Wie ist dort die Innensicht? Also hat sich euch das Business wirtschaftlich verbessert, verschlechtert oder oft verändert?
Es hat sich einfach verändert, und zwar einfach von der Entwicklung her. Heute kann jeder im Internet nachschauen, was es für Konkurrenzprodukte gibt, zu was für einem Preis. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied. Also das Handwerk hundertprozentig, das ist gefragt, aber am Schluss ist der Preis noch ausschlaggebend. Und das ist ein bisschen das, was uns ein bisschen abkommt. Man kann halt googeln im Internet, was kostet eine Küche, was kostet der Schrank. Und mit dem geht man dann, mit dieser Preisvorstellung geht man dann zum Schreiner und weiss nicht, dass es dann handgefertigt ist im eigenen Betrieb oder in Basel sogar und nicht irgendwo einkauft in Deutschland oder in Polen.
Also das heisst, es geht gar nicht nur ums Produkt, es geht vor allem auch um Dienstleistung. Also die tun ja, weil auch wenn ich jetzt würde aus dem Ausland eine günstige Küche im Bauset bestellen und ich kann es nicht selber installieren, muss ich den gleichen Fachmann haben? Oder ist das denn nur wirklich nur ein Baukasten? Weißt du, wo ist eure grösste Konkurrenz? Weil ich kenne Schreiner und die sind ausgebucht.
Absolut, also Arbeit ist rum, da gibt es gar keine Diskussion. Ich glaube, wir können uns abheben im Schreinerberuf oder im Handwerk allgemein in einer tollen Dienstleistung. Mhm. Der Kunde versteht, was er gerne möchte. Mhm. Das Internet versteht der Kunde nicht. Er googelt um und wir können etwas aufnehmen und umsetzen und ihm auch erklären Vor- und Nachteile.
Und ihr werdet ja auch die individuellen Änderungen, das sind ja eigentlich die Sachen, was, wenn ich etwas fertig habe, was ich noch zusammensetzen muss, muss ich nicht zum Schreiner.
Absolut.
Ich komme zu dir, wenn ich in meine Küche daheim in dieser Situation etwas Gutes und Hochwertiges will, dann muss es jemand bauen und dass das dort reinpasst.
Absolut, genau. Das ist das, was der Handwerker da ist. Eben die Schreiner, Schlosser oder sonst irgendwie Gewerbe. Das spielt gar keine Rolle. Dort, wo genau der Kundenwunsch will erfüllt werden, dort geht man zum Handwerker.
Mhm, mhm. Wie ist es mit der Ressource Holz? Ist das immer noch gleich verfügbar? Hat es da noch nie irgendwie, weil sonst lese ich überall von, ja, yes, es wird zu wenig von dem geben. Und
das ist immer so, es wird immer dort, wo der Markt mitspielt, oder hat es zu wenig oder zu viel, oder so ist es. Aber Holz ist rum.
Das ist rum. Und das ist hauptsächlich, also ist das, können wir mit der Schweiz kaum den ganzen Bedarf abdecken?
Nein, aber vom europäischen Markt.
Ja, also, und das ist kein Problem, nicht wie beim Strom, was dann rauf und runter geht. Oder habt ihr auch, weißt du, wo sind, ich probiere herauszufinden, wo sind deine Sachen, wo du musst sagen, ja, also das ist schon noch
also eine Herausforderung. Es hätte mal eine Zeit gegeben, da hat man gar nicht gewusst, hat man bald das Material geschenkt bekommen, oder? Die haben sich gegenseitig eigentlich Preise kaputt gemacht, die Holzhändler. Mhm. Heute ist es nicht mehr so, heute hat sich das wieder eingependelt und die Preise sind stabil.
Mhm. Aber du bekommst also genug Holz in verschiedenen Qualitäten und verschiedenen Sorten auf dem Markt. So, das ist nicht das Problem heute.
Genau, da haben wir auch ein Netzwerk, wo man sich aufgebaut hat durch die Jahre, wo man weiss, was man wo beziehen kann.
Was ist für dich als Unternehmer im Moment die grösste Herausforderung?
Für mich ist die grösste Herausforderung die Veränderung. Man muss sich immer wieder anpassen, oder? Und das ist so die Herausforderung, was macht der Markt, was ist gefragt von den Leuten, oder? Und dass man auf das Rücksicht nimmt und sich dann auch anpassen tut. Und der Zyklus ist alle 4 bis 5 Jahre, muss man die Strategie überdenken. Heisst nicht, dass man etwas falsch macht, aber man muss es dann können anpassen, kurzfristig, oder? Mhm. Das ist auch wie mit den Mitarbeitern, oder? Man sucht Mitarbeiter, man bekommt sie auch. Und dann muss man schauen, was kann man mit diesen Mitarbeitern machen? Was kann ich mit denen umsetzen?
Und die Mitarbeiter, wie haben die bei den Schreiner? Eben ich, nochmal, ich habe das Gefühl, die haben eine starke Marke. Haben die weniger Mühe, gute Lehrlinge zu finden als andere?
Also Lehrling finden ist kein Problem, die kommen, haben auch sehr Interesse, sie sind zum Teil ein bisschen enttäuscht, was der Schreinerberuf ist, also enttäuscht, sie haben eine falsche Vorstellung, wenn sie sich auch falsch informiert haben, aber grundsätzlich, die wir haben oder zu uns kommen, kann schnuppern, die haben Freude und gehen mit einem Blickwinkel wieder heim, wo sie können sagen, ah, das ist ein Handwerk, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
Spannender Ansatz. Was haben Sie denn das Gefühl, was der Schreiner macht oder wie er es macht?
Ich glaube, Sie sind vielleicht ein bisschen überfordert, wenn man es nicht mehr kennt, das Handwerk. Oder früher hat sie in ihrer Strasse irgendwie in jedem Quartier eine Schlosserei, Molerei, eine Schreinerei gehabt. Man ist vorbeigelaufen, die Türen ist oft gesehen, man hat reingeschaut, oder? Man war näher am Gewerbe gewesen. Und heute ist doch Gewerbe ein bisschen, auch zu Basel, leider nicht mehr so stark vertreten wie früher. Wenn viele halt abgewandert sind aufs Land. Und da ist halt der erste Kontakt, ist dann so, oh, das gibt's, oder? Wo man zuerst muss ein bisschen erklären, was ist. Das ist absolut in Ordnung. Da muss man sich vorbereiten drauf.
Wie hast du das Gefühl, ist die ganze wirtschaftliche Lage in der Region Basel? Wir haben doch jetzt ein paar Sachen gehabt in der Baubranche.
Es geht mir allen gleich. Es ist ein Verdrängungsmarkt, oder? Mhm. Und man muss sich überall, wie ich es vorher gesagt habe, muss sich immer wieder neu erfinden und korrigieren und dann funktioniert es. Ich sage, Klönen ist schlecht. Man muss einfach darauf eingehen, was rum ist, oder? Wir können es nicht beeinflussen. Ich kann nicht abstimmen und sagen, meine Stimme zählt und dann wäre vieles anders wahrscheinlich. Aber und dann würden andere wieder reklamieren. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir alle zu kämpfen, mit den Aufträgen, gute Aufträge zu holen, wenn einfach weniger rum ist, wie auch schon.
Und wenn du jetzt eben einen 15-Jährigen, der einen Schnuppertag machen kommt, steht vor dir und schaut dich mit grossen Augen an, wie erklärst du deinen Beruf, wo ist die Faszination, warum soll er diesen Weg einschlagen?
wieso soll er den Weg einschlagen? Ich glaube, Ende des Tages hat er ein Produkt, das er anschauen kann. Er kann etwas machen, entweder ist es richtig oder falsch. Er sieht es, er hat es in der Hand und man kann es beurteilen. Und das ist, glaube ich, das Schöne, was entsteht. Man macht etwas in der Werkstatt und geht zum Kunden das kommentieren. Und ich glaube, ich würde immer sagen, wenn ein Kunde glücklich ist, eine Mail oder ein Telefon macht, hey, es war eine coole Arbeit, es waren tolle Leute, die da waren, es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das gibt auch eine Befriedigung, gibt mir auch eine Befriedigung und eine Bestätigung gegenüber den Mitarbeitern oder einem Lehrling. Mhm.
Du hast ja auch eben eine spannende Verbindung zum Sport. Du bist Mitgründer vom FFV, das ist der erste unabhängige Frauenfußballverein in Basel. Wie ist es zu dem gekommen? Wann hast du den gegründet?
Das vor 3 Jahren eigentlich, sind wir da zusammengekommen. Angefangen hat es eigentlich mit einer Sportlehre vor gut 10 Jahren, als ich einen Anfrag bekommen habe von einer Spielerin vom FC Basel. Die hat gerne eine Ausbildung gemacht, hat beim FCB geschuttet, ist vom Wallis gekommen. Und sie ist zu uns gekommen, hat eine super Schnupperwoche abgeliefert und dann hat sie die Lehre angefangen und hat so einen Bezug zum Frauenfußball. Man hat hinter Kulissen gesehen, was es heisst, Leistungssport zu machen, Spitzensport. Und irgendwie hat mich das ein bisschen fasziniert. Ich bin dann über den Verein Anstoss, das ist Förderung vom Frauenfußballverein, der hat keine Mannschaft gehabt, der ist einfach Projekt angestoßen, bin ich dazugekommen und so bin ich drin reingerutscht und am Schluss bin ich beim FFV gelandet und tue mich da eigentlich betätigen.
Das klingt jetzt so wie, ja, okay, dann habe ich das auch noch schnell gemacht. Ich meine, das ist ja jeder, der von nichts auf etwas so kreiert und mitgestaltet. Ich meine, das ist ja eine grosse Dienst an der Gesellschaft.
Das ist einfach spannend. Ich habe gerne Projekte, ob es jetzt im Geschäft ist, privat oder eben im Sport jetzt, als Hobby, ist bald mehr wie ein Hobby. Es ist ein Projekt, etwas zu erreichen. Und mich hat immer gestört, wenn man nach Hause geht und sich beklagt, dass etwas nicht funktioniert. Das darf man machen, absolut. Aber es muss nachher eine Lösung an. Und ich bin jetzt ein eher lösungsorientierter Mensch und nehme das Problem an und schaue, wie kann ich es lösen.
Hast du denn aber gleich einen persönlichen Bezug, entweder zum Fußball oder weißt du, warum, wenn sie jetzt eine Fechterin gewesen wäre und sie hätte dich angefragt, wärst du denn heute der Präsident vom Fechtverband?
Kann sein, ich weiss es nicht. Also, schlussendlich bin ich auch ein bisschen reingerutscht durch meine Tochter. Meine Tochter hat die ganze Zeit beim FCB verbracht, bis zu der U19. Und so haben wir dann auch ein bisschen mitbekommen, was hinter der Kulisse läuft, oder was nicht läuft, oder was man besser machen könnte. Und ich glaube, das war ein bisschen so ein Anreiz gewesen, wenn man auch die Leute kennengelernt hat, die sich auch Mühe gegeben haben, oder Mühe gegeben und etwas wollen verändern, was zum Teil einfach hapert in der Kommunikation nach aussen. Kleinere Vereine, die eine Frauenabteilung haben, haben es viel schwerer. Und wir haben einfach die Möglichkeit gehabt, als neuer Verein etwas aufzubauen, bei null. Oder? Das hat auch seine Vorteile und Nachteile, oder? Dass man jetzt schnell sehr große nieder. Und ja, das ist halt dann so. Und jetzt sind wir doch 3 Jahre unterwegs und nicht schlecht.
Was ist denn der Vereinszweck?
Den Frauenfußball zu fördern in der Region. Etwas neben dem FC Basel, wo Glas Nummer 1 ist, und das ist auch in Ordnung so, etwas anzubieten und tolle Bedingungen Frauenfußball können spielen. Und die Jungen können nachnehmen, dass sie dann auch eine Zukunft haben im Frauenfußball. Nicht, dass es heisst, wenn sie bei den Junioren rauskommen, oh, was soll ich machen? Wo soll ich hin, oder? Und ich glaube, da sind wir jetzt recht gut unterwegs. Nicht nur wir, auch Concordia oder Sissach, wo in der Region überall mit einem zweiten oder Erstligateam vertreten ist, also Kongle wird aufsteigen, hoffen wir, dann ist eine recht breite Plattform da.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also haben die ja, ich meine, die meisten Fußballvereine in den Dörfern, die gibt es ja schon seit 100 Jahren, oder? Irgendwann ist schon mal ein gegründet worden, hat sich das einfach so entwickelt. Aber jetzt, wenn du sagst, okay, wir haben vor 3 Jahren gefunden, wir machen mal einen Fußballfrauenverein. Ich meine, sind die eingemietet auf verschiedene Anlagen, wo die dort dezentral trainieren? Oder haben die einen Standort? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir haben zwei Standorte. Einer ist im St. Jakobunde, dort trainiert die erste Liga und die FF19 bzw. ab dem Sommer FF21 und die anderen Teams sind auf dem Rang hoch, also eine vierte Liga, eine dritte Liga und ein FF15-Team trainieren da draussen. Wir haben zwei Standorte, das ist einfach so gegeben durch Belegungspläne, die es im Kanton gibt, oder muss man ein bisschen flexibel sein.
Okay, also das heisst, die haben können anfragen, was freie Slots gibt oder haben die Trainingslots bekommen?
Wir haben angefragt. Also, es war eine Anfrage gewesen, wie gehen wir vor, also, was für Möglichkeiten gibt's. Und dann wir haben ja eigentlich nur mit einem Team angefangen, dann sind wir im Joggeli unten gewesen und haben uns dann können ausbauen, sind dann auf einen Rang gehofft, wenn es dort noch Platz gegeben hat.
Und die, also, auf dem Trikot steht dann FFV.
Genau.
Also, es ist eben, die tun nicht die anderen Vereine, die Frauenmannschaften haben, unterstützen, sondern die sind ein eigener Verein.
Wir sind ein eigener Verein.
Und wie viele Ligen gibt es denn bei den Frauen? Also, ich habe gesehen auf eurer Webseite, die haben jetzt 6 oder 7 Mannschaften.
Ja, genau. Also, wir haben wieder aktiv, also im Breitensport, haben wir eine Viertliga- und ein Drittliga-Team. Das Drittliga-Team wird dieses Jahr in die Zweitliga aufsteigen. Und im Nachwuchsbereich haben wir ein FF15 und ein FF19. Das wird jetzt auf der neuen Saison umgewandelt in ein FF17 und FF21. Das ist vom Verband aus so geregelt worden. Gute Idee. Und dann im Amateurbereich haben wir ein Erstligateam. Und die Erstliga shootet ja in der National.
Jetzt kommt dann gleich die Euro. Die Europameisterschaft der Frauen, Fußball, ein riesen Event hier, gerade nach dem ESC. Spürt ihr hier einen Aufschwung vom Frauenfußball?
Wir spüren einen Aufschwung, ja. Wir sind ja Botschafter von dieser Euro in Basel-Stadt. Und ich glaube schon, es gibt eine gute Vernetzung zu anderen Vereinen und solche, die wollen auf Fußball spielen, die jetzt im Moment ein bisschen vereinslos kicken und so, die auf uns zukommen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir jetzt gestärkt können aufbauen und noch weiterführen nach dieser Euro.
Jeder Verein braucht wahrscheinlich auch Sponsoren. Hast du das Gefühl, das wird jetzt einfacher? Weil der Frauenfußball hat jetzt schon eine grössere Plattform.
Ja, also einfacher ist es nie. Es ist für keinen Verein einfach, Sponsoren zu finden. Aber die Wahrnehmung von uns nach aussen ist grösser als vielleicht bei anderen Vereinen, dadurch, dass wir ja eigenständig sind. Und die Anfragen sind da und die Gespräche, wo man kann sagen, hey, cool, die haben Interesse daran. Und es geht nicht um ganz grosse Sponsoren, sondern die Kleinen sind ganz wichtig. Und vor allem, das ist, dass es ein Gern und ein Nein ist, oder? Dass man sie auch einladen tut, begrüßen tut und das auch eigentlich wertschätzen tut.
Auf wie hohem Level muss ich mir das vorstellen? Ich meine, es gibt ja doch Vereine, wo du wieder lesest, dass sie eine hohe Summe überwiesen bekommen haben, weil wenn irgendwann einmal ein Transfer stattfindet, wird ja rückwirkend, werden die Vereine, die die Spieler oder bei der Spielerinnen ausgebildet hatten, entlöhnt. Ist denn das Ziel auch wirklich eine Academy zu haben, wo Talent fördert, oder geht es im Moment eher um einen breiten Sport?
Also nein, schlussendlich würde ich sagen, im Juniorenbereich geht es ganz klar darum, den eigenen Nachwuchs können zu fördern. Dass wir den eigenen Nachwuchs im A-Team oder also in der Erstliga beziehungsweise nächstes Jahr in der Zweitliga den eigenen Nachwuchs können nachziehen. Und den Girls, die sich das als Hobby angeeignet haben, eine Zukunft können bieten, wo man einfach können sagen, ja, wir haben eine Perspektive für die Spielerinnen und ein Ziel, oder? Mhm.
Hat die Tochter auch eine Funktion mit ihrer Erfahrung?
Nein, also meine Tochter ist vom FCB dann nach Luzern geschutten. Also sie hat dann Nazi B und nochmal U19 gespielt. Jetzt ist sie im Moment, studiert sie in Bern, schuttet bei Holligen. Das ist in der gleichen Gruppe wie wir sind, leider hinten. Und ab dem Sommer wird sie dann unter anderem Trainerin bei IB.
Okay, also ja, auch, ja, schöner Weg. Das heisst aber, sie spielt irgendwann gegen dein Team eigentlich.
Ja, genau.
Ja, dann ja, ist dann, wer hilft denn wem von der Familie?
Das ist ja schwierig. Für mich ist ganz klar, es ist für meine Tochter. Ja. Es wäre gelogen.
Sehr gut. Wenn es für dich okay ist, schauen wir gerne schnell zurück in dein Leben, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Wo bist du geboren?
Ich bin in Basel geboren. Im Neubad, so der klassische Aussenquartier-Junge. Genau, ich bin dort zur Schule.
Und dein Elternhaus, beruflich?
Mein Elternhaus, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater ist auch Schreiner, meine Mutter typische Hausfrau. Wir sind bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe einen Bruder, der ist ein bisschen älter, und ich bin dann zum Schreinerberuf gekommen. Ich bin dort ein bisschen, ja, was will ich machen? Ich mache das, was der Schreiner, was der Vater hatte. Dann haben wir die beste Verbindung, habe ich gedacht. Und ich durfte dann eine Lehre dürfen machen bei der Schreinerei München AG, an der Rollschwiler Strasse, auch eine Quartierschreinerei. Und das war so die klassische Ausbildung gewesen. Dort, wenn man dort war, hat man überall arbeiten können. Also ich habe in meinem Leben noch nie eine Bewerbung geschrieben. Ich weiss nicht mal, wie das geht. Ich kann erst
darum, das Handwerk hat eben schon einen Wert.
Hat absoluten Wert. Und ich bin dann ins Militär gegangen und habe gefunden, das ist ja gar nicht so streng, das Militär, wenn ich 4 Jahre Alois Münch AG durchgemacht habe. Und das war prägend für mich. Das merkt man erst später, was es heisst, etwas durchzuziehen. Auch in einer Lehre, wo man vielleicht der Letzte ist eigentlich in dieser Firmenstrategie, oder man wird ausgebildet das war prägend für mich. Und es sind sehr viele Unternehmer zu Basel, Schreinerunternehmen, die dort Lehre gemacht haben. Und alle sagen das Gleiche. Man versteht es dort nicht, aber später hat man einen unglaublichen Mehrwert.
Du hast immer wieder das Wort Quartierschreinerei benutzt, jetzt in den Formulierungen. Heute würden wir ja wahrscheinlich nie mehr in ein Quartier einfach so einen Betrieb einbauen.
Ja, geht auch nicht mehr. Von den Vorschriften her
sind die Lärmschutz. Also man dürfte gar nicht
mehr. Gar nicht mehr. Also wir sind auch nur geduldet dort, wo wir sind. Wir haben dort, dass wir es abklären können, wir das weiterführen dort. Also Kleinigen unten und so. Und das ist auch verduldet worden. Also wenn ich jetzt eine Schreinerei rausgehe, oder wenn wir würden rausgehen, dürfte keine neue rein mehr kommen.
Also das heisst, dein Weg ist relativ klar gewesen. Also du hast es aber schon mitbekommen vom Vater. Es war nicht nur eine Mühe gewesen, oder?
Es war gar keine Mühe gewesen. Ich habe einfach wieder gedacht, wenn ich eine Frage habe, kann ich zum Vater gehen, dann gebe ich Auskunft. Ganz einfach. Also, und es war für mich keine Mühe gewesen, und ich wollte nie ein Unternehmer werden, und ich bin halt Unternehmer geworden.
Wann ist das passiert? Also hast du zuerst in verschiedenen Betrieben geschafft? Ja, bist du auch mal ins Ausland?
Nein, im Ausland.
Im Moment laufen ja auf X-Sender laufen die Schreiner-Sendungen, wo sie... Ja, das ist eigentlich auch ein Phänomen, oder? Wenn du siehst, wie sie heute in der heutigen Zeit, wo alle von KI reden und weiss nicht was, laufen Sendungen, wo Leute mit Motorsägen Holzhäuser zusammenbauen.
Ja,
und das
super.
Ist oder?
Ja, habe ich nie gemacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also eben, wir haben früher noch, ich bin ja zum Bohrer gekommen in 97, so 96, 97 und dort haben wir noch Messebau gemacht und wir haben in ganz Europa geschafft und das ist natürlich ohne Handy und keine E-Mail. Wir haben ein Päckchen Plan bekommen in einer Mappe drinnen und irgendwann ist der Lastwagen abgefahren und in Köln oder Paris haben wir den Lastwagen müssen suchen auf dem Messegelände, wenn er ein falsches Jakob gehabt hat. Und das sind Sachen, und das sind ganz spannende Sachen, die auch geprägt haben von der Organisation. Oder? Und ich habe auch in einem Ladenbau geschafft und dort hat man so Fixpunkte gehabt. Also um 11 Uhr hat man eine Telefonkabine gesucht und hat man in Buden angelegt und stand der Lage durchgegeben und um 4 Uhr nochmal. Und dann hat man überprüft, ist man so weit oder was brauchst du noch? Und da hast du noch nicht mit Handy gehabt. Also, und Fax schon gar nicht. Also, das ist noch weit weg gewesen. Und das sind Sachen auch von der Entwicklung her, die heute top sind, oder? Aber es prägt, wenn man weiss, ich muss organisieren.
Wie ist es mit den ganzen Vorschriften? Ich habe noch so ein paar Fotos, weißt du, wenn du so alte Fotos anschaust, noch ohne Helm, noch ohne, sind wir einfach irgendwie auf dem obersten Balken rum.
Ja, das ist eine coole Sache, oder? Das war auch der Reiz gewesen. Eigentlich früher haben wir das so gemacht und man hat sich nicht viel dabei gedacht, was könnte passieren. Und heute sind andere
Ist denn auch mehr passiert?
Das kann ich nicht beurteilen. Wir müssen jetzt zu fragen, oder? Ja. Aber ich glaube schon, also auf dem Bau, auf dem Rohbau sicher, aber ich sage jetzt, bei uns kann ich es nicht genau sagen. Es war bei uns auch ein Kick gewesen, hey, komm, das ziehen wir so durch, oder? Auch wenn es gefährlich ist, oder? Wenn man noch jung war. Aber heute die Vorschriften von der Suva absolut berechtigt, finde ich auch gut. Man muss sich daran halten.
Und eben dann hast du dich für das Unternehmertum entschieden. Irgendwann.
Ja, das ist, also bin ich so reingewachsen und dann ist da Eva Baro gekommen und hat gesagt, hey, hast du nicht Interesse, die Bilder übernehmen?
Yeah.
Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Das war ein bisschen blauäugig, einfach so, ja, wieso nicht? Oder?
Aber ich meine, hast du einen Finanzierungsplan gebraucht oder ist das oft so gewesen, komm, ich übernehme den? Oder?
Also einen Finanzierungsplan hat man dann aufgestellt, ja, aber das ist so auf einem Häuslepapier, ich habe mir das angeschaut, wie viel Eigenmittel haben wir. Mm-hmm. Und mein Vater hat mich da noch sehr toll mm-hmm. unterstützt. Und dann haben wir das eigentlich durchgezogen. Wir haben eine Art Gatehaus gemacht und haben dann eigentlich Sachinlagen übernommen von den Boros. Und das sind tolle, spannende Verhandlungen gewesen und eigentlich reibungslos über die Bühne gegangen, muss ich sagen.
Auf welches Projekt bist du besonders stolz, wenn du zurückschaust?
Ja, das Hotel Drei König, wo wir haben können umbauen in 2005, das war das eigentlich gewesen, von der Arbeit ganz toll gewesen und vom Terminplan 15 Monate der Hotel umbauen. Wir sind ein Teil gewesen von einer Schreinerei, mhm. haben einen grossen Teil dürfen machen. Also es war toll gewesen, mit der Bauherrschaft zu arbeiten und mit den Architekten und Bauführern auch irgendetwas Prägendes gewesen, wenn man klare Vorgaben hatte.
Wie muss man das vorstellen? Ist das, das Hotel Drei König hat ja doch eine gewisse Geschichte. Da kannst du nicht irgendetwas reinbauen. Also haben die da spezielle Skills gebraucht, um zu sagen, ja, wir können das, weil wir können Holze so bearbeiten, dass es aussieht wie. Ja,
also wir haben Erfahrung gehabt, vorher schon mit dem Architekturbüro, das es bekommen hat. Wir haben schon sehr viele Altbauten umgebaut und saniert. Und das ist ein grosser Vorteil gewesen. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt mit dem ganzen Anforderungsprofil, das es dort gegeben hat.
Jetzt, du hast gesagt, du bist 60, darum darf ich das ja auch sagen.
Absolut.
Wie siehst du jetzt noch da, den Rest von deinem Leben? Zuerst mal ein bisschen beruflich. Also, ziehst du es durch? Oder?
Unbedingt. Ich habe eine Nachfolger, eine interne Lösung. Mhm. Und
da, das hast du schon mal.
Das haben wir schon. Wir sind auch eigentlich auf allen Punkten klar. Es geht um die Umsetzung, bis ich 65 bin. Was mache ich noch weiter nachher? Das muss auch mir sagen. Ich bleibe noch im Betrieb als Unterstützung, denn ich arbeite gerne. Ich stand am Morgen gerne auf und gehe arbeiten. Und das Ziel ist einfach, dass ich ihm nicht zur Last werde, dass die Mitarbeiter nicht sagen, der Alte kommt wieder, Hilfe. Ja, und das weitergeht. Also ich finde es einfach spannend, jetzt Leute wieder zu haben, so wie ich früher gesehen bin, die ein Engagement haben und ich kann Wissen mitgeben. Und ich glaube, das kommt dann auch gut.
Mhm. Eben, man merkt, der Handwerker, der ist im Betrieb, der schafft. Und trotzdem gibt es ja noch ein Leben nebendran.
Ja, das ist so. Das ist als Unternehmer, ich bin gerne Unternehmer, darum heisst ja, man unternimmt etwas, man tut sich entwickeln, tut die Firma entwickeln. Ich habe eine Familie, habe zwei, kann man sagen, erwachsene Töchter. Und die eine studiert in Zürich und die andere jetzt in Bern. Und ich bin jetzt mit meiner Frau in einem Reihenhäuschen allein. Ein Stock ist leer und sie kommen über das Wochenende vielleicht nach Hause, wenn sie nicht shooten oder sonst etwas machen.
Den könntest du jetzt selber umbauen, zum Billardzimmer.
Genau, oder? Dort kann ich kasten rein, dass das auch daheim ist. Also eben, ein Teil ist Fußball, wo sicher sehr viel Zeit beansprucht. Auch Tageszeit hauptsächlich. Das kann ich auch nur machen, wenn ich sehr gute Leute im Büro habe. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Ich muss schon etwas suchen. Also ein Hobby von mir ist, exklusiv in Ferien zu gehen in der Schweiz. Fünf-Sterne-mässig. Einfach sagen,
in der Schweiz. In Betonung
in der Schweiz. In der Schweiz.
Was würdest du denn empfehlen? Was sind so drei Highlights?
Ja, ich würde sagen, das sind kein Tipp, das können wir alle.
Also gut, aber wenn du sagst exklusiv, heisst das für dich Luxus in Form von Infrastruktur wie Spa oder eher, kann das auch eine einzelne Alphütte sein und dann gehst du einfach wandern? Und
genau, das ist, was ist Luxus? Für mich ist eine Berghütte, kann Luxus sein, nichts machen, einfach mal sein, rausschauen, mal sein. Und es kann Luxus sein, für mich ein super Spa haben, ein perfektes Restaurant, eine tolle Rezeption, sind die beiden Gegensätze, die bereichernd sind. Oder an einem See sitzen und einfach aufs Wasser schauen und einen feinen Kaffee trinken und einen Gipfel dazu, ist für mich absoluter Luxus.
Also dann letzte Frage, wenn du nicht willst, eine ganz spezifische Sache nennen, aber welche Region? Wo?
Bernbiet.
Bernbiet.
Und das ist außerhalb von der Schweiz, Südtirol, Italien.
Wunderbar. Dominik Schmidt, ich danke dir für den Einblick in deine Schreinerei, in die Wirken beim unabhängigen Frauenfußballverein Basel FFV. Dankeschön für den Besuch im Baselcast.
Dankeschön, habe ich einfach auch. Merci.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.